Hi Leute, willkommen bei Horrorherz, eurem Horrorfilm-Podcast von Serkan und Marian, eure Berliner Horror-Nerds. Heute geht es weiter mit unserem neuen Format Original vs. Remake. Damit das Ganze nicht nur reine Geschmackssache bleibt, haben wir ein eigenes Ranking-System entwickelt, bei dem wir 5 zentrale Kategorien bewerten. Bodycount, Härtegrad, Soundtrack, Hauptdarsteller und den Vibe-Check, also so Atmosphäre, diese ganzen Dinge. In jeder dieser Disziplinen vergeben Serkan und ich jeweils einen Punkt an Original oder an das Remake. Ganz objektiv, versteht sich, oder zumindest so objektiv, wie es eben halt von zwei Horror-Nerds sein kann, ja. Wichtig, das Original erhält bei uns einen Ehrenpunkt per Default, einfach aus Respekt vor dem Nostalgiefaktor. Schließlich gäbe es ohne das Original kein Remake und oft steckt darin der ungeschliffene Rohdiamant, der das Genre mitgeprägt hat. Aber, und jetzt kommt das Spannende, das Remake hat die Chance, diesen Ehrenpunkt zurückzuerobern, wenn es schafft, dem Original würdig Tribut zu zollen, dabei aber eigene Akzente setzt und vielleicht sogar neue Impulse gibt, dann bekommt es auch diesen Punkt zugesprochen. Kurz, nur ein wirklich gelungenes Remake kann das Original auf Augenhöhe herausfordern und vielleicht übertrumpfen. Am Ende zählen wir alle Punkte zusammen und der Film mit den meisten Stimmen gewinnt das Duell.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
In der heutigen Folge geht es um Original vs. Remake und zwar Wes Craven vs. Alexandre Aja zu The Hills of Ice.
Ja, und schon wieder Alexandre Aja, war, aber das war jetzt wirklich nicht geplant. Aber irgendwie haben wir es mit ihm, wa? Jetzt, wir hatten ja unser erstes OG versus Remake und da waren wir ja bei Maniac. Und da hat ja Aja quasi die Produktion gemacht. Also nicht die Regie, aber den Film dann ja doch produziert. Und jetzt haben wir einen, wo er selber auch die Regie gemacht hat, nach seinem großen, glaube ich, Erfolg, den er vielleicht selbst nicht geahnt hat mit High Tension, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der Mann versteht einfach sein Handwerk, kann man sagen. Und der hat dann auch Maniac, obwohl er da nicht Regie gemacht hat, aber auch maßgeblich mit, ja, sag ich mal, seinen Einfluss halt reinfließen lassen. Und beide sehr, sehr geil. Das Original hat, ja, hauchdünn gewonnen, war aber ein harter Kampf zwischen den beiden, weil einfach beide maximal geil sind. Und jetzt hat er sich gedacht, jetzt mache ich The Hills of Ice Remake und hat da auch den Zuspruch bekommen von Wes Craven. Aber Wes Craven hat dann High Tension gesehen und dachte sich so, Alter, was für ein geiler Typ bist du denn? Lass mal jetzt bitte The Hills of Ice machen.
Ja.
Bevor es aber losgeht, eine kurze Frage in den Raum geworfen. Wir haben gerade schon drüber geredet. Serkan, was haben wir die letzten Wochen geguckt? Lief bei dir irgendwas?
Ey, ganz ehrlich, ich hatte so eine busy Woche mit so vielen privaten Sachen und für Arbeit und ähnliches. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Andor habe ich noch zu Ende geguckt, die Serie auf Disney Plus. Ich denke so rein vom Set und Design und alles. Auch ein bisschen politisch. Ich find's eben schön so authentisch, dreckig, erinnert so ein bisschen an so imperialistische, also wirklich imperialistisch im Sinne von, hat immer so Nazi-Style, so, ja, aber es ist so nicht so kindgerecht, es ist wirklich so ein bisschen für Erwachsene und ich hab das schon gefeiert, fand das ganz geil. Ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast.
Nee, gar nicht, aber ich sehe hier gerade bei IMDb 8,6, eine Bewertung von 8,6 von über 240.000 Votes. Würdest du sagen, ist gerechtfertigt?
Ah ja, doch schon, klar. Also ich meine, am Ende, was willst du mal aus Star Wars Neues machen? Und das, was sie gemacht haben, will er jetzt nicht spoilern halt so. Na, das knüpft dann aber trotzdem natürlich, befindet sich in diesem Star Wars-Universum und knüpft am Ende auch so ein bisschen an als eine Art Prequel für ja später den ersten Star Wars, den Original. Was ist das? Episode 4? Ja, genau, richtig, ja.
Und das sind auch so, also Episode 4, 5 und 6 sind auch die einzigen, denen ich so wirklich was abgewinnen kann. Ich glaube, die Rache der Sith, wo sie diesen, ich bin mir nicht sicher, welches es war, das wo dieser Teufel mit dem rot-schwarzen Gesicht und den Hörnern, mit dem Double Sword, weißt du? Den habe ich damals noch im Kino geguckt, aber seitdem kann ich mich dafür leider nicht mehr begeistern, weil es auch für mich einfach zu viel ist. Zu viel und ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt anfangen müsste. Zu viel Zeit habe ich auch gar nicht, ne?
Nee, genau.
Da schiebe ich mir lieber nochmal The Burning rein und weiß, was ich habe.
Ja, geht mir auch so. Man muss es ja auch, das ist ja dann auch einfach, wo du es dann halt einfach merkst, wo die eierlegende, wie sagt man, Wollmilchkuh oder wie nennt sich das?
Eierlegende Wollmilchsau, so, meinst du?
Ja, also es wird halt wirklich alles rausgequetscht und die ganzen anderen Episoden und das ganze andere, das ist alles so quietschbunt und dann immer noch irgendein lustiger Sidekick. Und keine Ahnung, ich werde damit nicht warm, ich brauche das nicht. Und bei Andor war es halt wirklich anders so. Es hat mich geil. So teilweise manchmal so ein bisschen das Politische, auch wenn ich jetzt nicht direkt eine Verbindung damit jetzt sehe, aber so erinnert, so auch so ein bisschen an Dune. Fand das schon gut. Lohnt sich, also kannst du dir echt geben, auch für all die Leute, die keine Star Wars Fans sind und sich das einfach so, und so habe ich es versucht auch so mir anzugucken, so ganz unvoreingenommen, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit da ganz dogmatisch rangehe und irgendwie check, ob das wirklich legit ist und ins Star Wars-Universum passt.
Ja, geil, geil. Ja, ich finde es halt immer auch so krass, wie dieses Universum ist ja mittlerweile so riesig, ne? Klar, es gibt ja auch viel Raum, weil es einfach verschiedene Universen, Galaxien aus dem Sci-Fi-Genre sind. Aber ich finde es halt immer so crazy, genauso ähnlich wie bei Marvel und bei DC. Da wird irgendwo mal ein Name gedroppt von irgendeinem Superhelden. Und jeder Superheld, wo mal ein Name gedroppt wurde, von dem man vielleicht noch nie was gehört hat, wird dann genommen, okay, alles klar, hier sind wieder 200 Millionen Dollar, lass uns jetzt das nächste Franchise draus machen. So, also es ist so eine Never-Ending-Story und da, gut, von der Romantik ist eh schon lange nicht mehr die Rede. Ne? Aber wenn man mal guckt, es gibt so ein Video, es war ganz lustig, da habe ich einen YouTube-Short gesehen, wo George Lucas mit Disney seinen 4 Milliarden Dollar Deal unterschrieben hat. Ja, und das wurde so aufgenommen, quasi der Moment, wo er die Unterschrift setzt und dann so in die Kamera guckt und du hast einfach so seinen Gesichtsausdruck gesehen und das war so wirklich so. Und da muss ich immer an die Star Wars Folgen denken, wo George Lucas und Steven Spielberg, die ganzen Death Trooper und Indiana Jones immer so vergewaltigt, die so jagen und rapen die ganze Zeit. Kennst du die Folge?
Du meinst South Park Folge?
South Park, ja, stimmt.
Ich wollte genau das Gleiche gerade anfangen. Diese Folge ist so legendär, Alter. Wie beide immer, George Lucas und Steven Spielberg, dann immer so, komm her hier, Indy, komm her hier. Und dann rapen sie ihn hart wieder, ja.
Und dann so, squeal like a pig.
Ja, genau. Ey, South Park ist sowieso King. Die sind legendär. Bis heute, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, medial gerade, mit der ganzen Geschichte mit Paramount und Warner Brothers, die haben sich ja schon lange einen Rechtsstreit oder einen Streit darum, wer die Exklusivlizenzen für South Park hat. Und ich glaube, die haben jetzt beiden Typen von South Park haben jetzt für 1, irgendwas Milliarden ja dann mit Paramount einen Deal abgeschlossen und haben ja so eine ganz exklusive neue Folge, wo Trump so richtig krass, alter, mies durch den Dreck gezogen wird, ja, also in alter South Park-Manier und schön mit, gibt's auch so im YouTube, kann jeder sehen, so, weil ich schon so klein Foreshadowing, ich freue mich so auf diese Folge, mit dem, wie er mit dem Teufel kuschelt, so, ja.
Wie im Film, wie Saddam Hussein im South Park-Film.
Ja, genau, der kuschelt da so mit ihm und dann so, nein, ich will nicht, ja, ich höre die ganze Zeit immer diese ganzen Gerüchte über Epstein und du sagst jedem Mal nur, Mann, relax, und er dann auch so, Mann, relax, da ist nichts dran. Aber ist so geil, wie Trump halt wirklich versucht, auch die anzugreifen und der diese Folge tatsächlich ja, die Veröffentlichung zu verhindern. Ja,
der ist halt ein Spast. Und vor allem Paramount ist ja auch Trump-Unterstützer. Ja. Auf verschiedenen Leveln. Und das Lustige ist, dass South Park-Folgen werden zwar vorproduziert, aber immer nur eine Woche vor Release.
Genau. Ja. Oh,
und deswegen weiß ich nicht, wie geil das ist, ähnlich wie mit Steve Colbert. Ja. Auf die Late-Night-Show, welche jetzt auch hart gecancelt wurde, weil sie ja miese gemacht haben durch ihn, obwohl er Nummer 1 am Talkshow-Himmel ist da. Also es ist schon eine lustig alles.
Er ist sehr politisch halt auch, aber ich kann kaum abwarten. Das wird schon eine geile Folge. Aber wie sind wir jetzt gerade drauf gekommen, wa? Was für einen Bogen haben wir gerade geschlagen? Wegen Franchise und so, wa?
Ja, wegen der Moment, wo George Lucas Disney Billion Dollar Deal unterschrieben hat zur South Park Folge, wo George Lucas und Steven Spielberg die Stormtrooper und Indiana Jones rapen, bis hin zu Paramount, bis hin zu
whatever. Franchise, du warst, glaube ich, im Kino, wa?
Ich war im Kino und ich habe endlich Jurassic World Rebirth geguckt. Also eine Sache vorweg, ich war ja froh, dass ich endlich im Kino war und ich war im Kino 1 im Zoopalast. Ja. Ich hatte vor, den Film eigentlich auf Englisch zu gucken, aber das Kino 4, wo er auf Englisch gelaufen wäre, das war so ein kleines Kino und ich wollte das ganze Ding kriegen. Ja, ich wollte den vollen Blast haben. Deswegen bin ich in Kino 1 gegangen, dachte mir so, okay, scheiß drauf, deutsche Synchro wird schon nicht so schlimm sein. Bin angekommen ins Kino, saß im Kino in diesem riesigen Saal Kino 1 mit der ganzen Laser- und Wassershow, was die Kino 1 im Zoopalast gibt, war richtig, richtig geil. Und was aber richtig, richtig geil war, es waren ungefähr nur, also ich glaube, da sind 800 Plätze in diesem Kino und es waren ungefähr 10 Leute da. Es war wirklich ein absoluter Traum. Also 11 Uhr auf den Samstag, neue Lieblingszeit, ins Kino zu gehen. Und das hast du auch gemerkt, da war dann mal so Ruhe im Film, also so vor Trailer, zwischen Trailer und Film gab es dann auch mal so irgendwie so eine halbe Minute Ruhe. Digga, niemand hat was gesagt, niemand hat ein Popcorn gebissen, niemand. Ich saß da und ich guckte so zu meiner Frau und ich denke mir so, boah, Schatz, Alter, ist das ein Traum, Alter? Weißt du, kriegst du das gerade mit so? Und dann fing der Film an. Die deutsche Synchro war eine absolute Katastrophe. Also es war wirklich so
schlimm, ja?
Digga, es war so schlecht, wie als ob das AI gemacht hätte. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Also vor allem, du hast halt richtig geile Schauspieler. Du hast halt Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Du hast Mahershala Ali als zweiten Hauptdarsteller. Richtig geile Leute. Aber das war für die, also ich möchte nicht wissen, wie viel Geld die ins Gesicht geworfen bekommen haben, um diese Rolle zu machen. Und immerhin ist es halt ein riesiges Franchise, riesige Blockbuster, ne? Das ist klar so. Aber es war wirklich leider schlecht. Der Film war katastrophal. Ich weiß nicht. Ich finde es krass, wie man so ein Franchise immer noch schlechter machen kann, weil bei Oblivion war es schon scheiße genug. Aber im Vergleich zu Oblivion und Rebirth waren Jurassic World 1 und 2 so Kunstwerke. Ich schwör's dir, Alter. Ja, also es war wirklich so krass. Aber egal, das habe ich geguckt. Den Film habe ich dann auch schnell wieder ad acta gelegt. Wird auch nicht in meine Collection kommen. Und dann habe ich geguckt, auch wieder mit Mahershala Ali. Boah, ich muss mal gucken, ob ich den Namen jetzt überhaupt richtig habe an der Stelle.
Mahershala Ali.
Ich muss mir jetzt ganz kurz gucken.
Ja. Yeah.
Mahershala Ali, genau, ja, richtig so. Und dann habe ich mit Mahershala Ali True Detective Season 3 geguckt auf Sky. Und auch richtig geil. Also ich bin ja großer Fan von, also Season 1 True Detective ist so für mich das Beste, was so Primetime-TV-Show-Format, was es daran geben kann, so, ne, also für mich top of the top.
Season 2. Kann ich auch nur bestätigen, finde ich. Ich finde es auch so Hammer, so realistisch, so dunkel, immer so einen leichten Grau-Filter und so, Hammer.
Und Season 2 fand ich auch cool, fand ich bei weitem nicht so gut wie Staffel 1, aber fand ich auch sehr gut und jetzt bin ich bei Staffel 3, hab noch 2 Folgen vor mir und bin auch wirklich wieder begeistert. Und dann freue ich mich auch schon auf Staffel 4, die ich mir danach gleich angucken werde. Und das war's von meiner Seite aus. Auch nicht viel geguckt in letzter Zeit, auch eher wieder nach dem Feierabend den Fokus auf meine PS5 gesetzt. Und genau.
Ja, im Moment ist auch gerade im Kino nicht so wirklich viel Bannendes. Deswegen machen wir auch gerade eine Menge so Revisits und reden auch gerne über die Klassiker, aber da gibt es auch eine Menge zu entdecken. Da muss man nicht jetzt unbedingt ins Kino rennen und sich Jurassic World geben. Also du hast ja schon eine kleine Warnung da ausgesprochen, war seelenloser Film, habe ich gehört.
Maximal.
Absolut überflüssig. Ja.
Maximal.
Ja. Leeres Kino habe ich einmal, also in Berlin ist es vielleicht nicht so ganz so einfach wie irgendwo anders, aber ein leeres Kino habe ich einmal erlebt, auch so Mittag rum, weil ich mit meiner Frau, die wollte unbedingt Willy Wonka gucken. Ja, aber da waren wir in Friedrichshain in so einem Kino, auch das große Kino, ein großer Kinosaal und leer, komplett. Wir waren alleine. Also wir waren wirklich, wirklich, wirklich alleine.
Das ist ein Traum, oder?
Ist einfach ein Traum. Also wir haben es, glaube ich, dreimal umgesetzt, ja, einfach um zu gucken, welcher Winkel der beste ist. So eine kleine Case-Study so, ja. Wo ist der beste View, welcher der beste Winkel? Und ja, war einfach geil, einfach zu wissen, so wie dein Wohnzimmer jetzt und du kannst dich so richtig schön, ja, also zu Hause fühlen.
War ein Traum. Nee, war wirklich richtig, richtig geil. Ne? Also es war, hat auch richtig Spaß gemacht. Vor allem, wir laufen ja auch nur 15 Minuten in den Zoopalast und das war wirklich, hat sich wirklich fast angefühlt wie so Wohnzimmer. Ein bisschen größer alles, ne, als hier bei uns. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Voll, ja, aber wie gesagt, das war's. Und ja, zu neuen Filmen, also es gibt da tatsächlich so ein paar Dinge, die ich unbedingt noch gucken möchte. Also zum Beispiel ganz hoch im Kurs Final Destination, den hast du ja schon gesehen. Aber Until Dawn, den muss ich auch noch unbedingt gucken. Dann war da noch ein dritter. Ne, dann war da noch ein dritter. Aber es ist jetzt auch langsam so die Zeit, dass die ganzen auf bei Prime rauskommen zum Kaufen oder zum Mieten.
Ja, ja.
Und ich denke mal, das ist doch ein ganz guter Anlass. Guck mal jetzt, Until Dawn ist bestimmt bald für 4,99 im Verleih bei Prime. Ist auch mal ein guter Ansatz, dass wir uns auch mal wieder sehen vor Ort und zusammen uns einen Horrorfilm ballern, ein bisschen quatschen und dann darüber eine Podcast-Folge machen. Was hältst du davon?
100, bin ich voll dabei. Ne? Wir können es ja vielleicht auch mal, wir hatten ja schon mal darüber geredet, vielleicht machen wir das ja wirklich mal, dass wir uns so ein Mic irgendwo anklemmen und dann einfach die Situation irgendwie in den Sinn sitzen, dass wir irgendwo im Café sitzen und irgendwie besprechen oder so, weil
meistens
immer so, wenn es so richtig frisch so der erste Eindruck noch so ne, an uns haftet, dann haben wir die meisten wilden Talks halt, finde ich immer, ne, über den Film und das haben wir ja schon öfter mal gemerkt und dann immer gedacht, Mist, Alter, das hätten wir jetzt aufnehmen müssen, lange auch schon, bevor wir angefangen haben dieses Jahr mit dem Projekt Horrorherz.
Ja, auf jeden Fall. Können wir wirklich ins Auge nehmen, aber was ich auch immer wieder spannend finde, ist, wir brauchen auch in der Regel immer mal so einen Tag oder so eine Nacht, einmal drüber schlafen, um anders auf den Film zu gucken, weißt du? Also es ist ja ganz immer so, zum Beispiel bei Longlegs, da bin ich aus dem Kino gekommen, ich dachte mir so, ja, das war jetzt mal ein geiler Film, so, ne? Also hat mir nicht sehr gut gefallen. Ja, hier und da, ne? Also fast kein Film ist perfekt so, aber als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin, nochmal drüber nachgedacht, dachte ich mir so, also eigentlich, ja, war schon gut, aber nicht mehr so, bei Weitem nicht mehr, also von so einem sehr gut zu so einem Mittel bis okay, würde ich sagen. Also was jetzt nicht irgendwie negativ gemeint ist, so ein geiler Film. Aber auf jeden Fall so, ich glaube, so von einer 8 ist er bei mir auf so eine, über Nacht über auf so eine 7 so gedroppt im Ranking.
Das habe ich mir auch bewertet, ne? 7 von 10, das ist so.
Ja, irgendwie, genau, irgendwie sowas, weil war einfach so, ja gut. Naja, wie auch immer, haben wir drüber geredet. Osgood Perkins, trotzdem geiler Typ. Ich bin gespannt, was wir noch von ihm sehen werden. Ihr könnt euch mal unsere Folge zu The Monkey anhören, die wir gemacht haben, zu seinem spätesten Werk. Und ja, von dem kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mit, da bin ich mir sicher, weil der ist jetzt safe angekommen und wird jetzt auch weitere Filme machen.
So.
Aber, worum geht's heute eigentlich? Wir reden heute Original versus Remake. Im Intro habe ich euch gesagt, worum es bei dem Film geht, worauf wir achten werden. Wir haben hier ein Original aus dem Jahr 1977, das dritte Werk von Wes Craven, also das zweite Werk von Wes Craven, das kennt eigentlich kaum jemand, das muss ich dann auch erstmal in Vorbereitung jetzt auf jeden Fall ordentlich mal recherchieren. Das erste Ding, was er uns gebracht hat, war natürlich The Last House on the Left.
The Left, ja.
Ne? Total, total krasser Film. Ne? Also das ist da, der Wes Craven, müsst ihr verstehen, der ist wurde in einer Baptist Church geraced, ja, also Fernsehen ist der Teufel, Musik ist der Teufel, Gott ist das Einzige, was es gibt, und ja, und was ist dabei rausgekommen, dass er diesen harten Rape Revenge Exploitation Film gedreht hat für $90,000 mit irgendwelchen Pornodarstellern, The Last House on the Left.
Und da muss ich jetzt auch mal sagen, danke an die Kirche und danke, dass ich mit ihm war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so erleben dürfen.
Hundertprozentig. Und damals ist er ja noch, vor The Last of the Left, ist er ja noch unter seinem Pseudonym Abe Snake als Regisseur aufgetreten, weil er das noch nicht so ganz darstellen wollte, wer er eigentlich ist. So.
Hat also, ja auch Porn und so, glaube ich, ne? Ganz am
Anfang. Ja, der hat Porn gemacht davor. Jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber das war auf jeden Fall sein Einstieg so unter dem Namen Abe Snake. Dann nach The Hills of Eyes, The Last of the Left kam The Fireworks Woman. Das ist so auch so ein Exploitation-Flick, der 3 Jahre später hat aber wenig Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und dann 1977 war es soweit, The Hills Have Eyes. Wenn wir jetzt mal aber, ich lass dich gleich reden, ja. Wenn wir jetzt mal aber dann wieder direkt zurückspringen auf The Hills of Eyes, von Alexandre Aja aus dem Jahr 2006, haben wir hier einen Regisseur, der ist natürlich auch, ein maximal geiler Typ, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil alles, was er bisher gemacht hat, fand ich fett, ne? Also es fing für mich an, also ich denke mal, jeder kennt ihn oder ist quasi auf dem Radar gekommen von vielen Leuten mit High Tension, ne? Mhm. Und ich denke mal, High Tension ist auch ein ultra brutaler Film, also der auch wirklich, niemand hat damit gerechnet, ne, was High Tension eigentlich so auslöst und was er bewegt in der French Extremity Schiene und sowas. Und das war 2003 und dann kam sein zweiter Film, oder ich weiß gar nicht, ob es sein zweiter Film war, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber dann kam natürlich ganz schnell The Hills of Ice hinterher, ne, als sein zweites Regiewerk, und das Ding hat natürlich auch absolut gesessen. Also man könnte sagen, der Mann versteht sein Meisterwerk oder der Mann versteht sein Handwerk, so ist es, ne?
Ja.
Gefolgt von Mirrors, Piranha 3D, Horns, Crawl, also schon coole Filme gemacht, bin ich auch gespannt, was noch von ihm kommt. Und da haben wir erstmal ja schon die beiden Regisseure, um die es jetzt geht, Alexandre Aja und Wes Craven, zwei Legenden auf ihre Art und Weise, aber unangefochten für mich, ganz klar, Mr. Craven. Was meinst du?
Ja, also Wes Craven gehört einfach zu den Kings of Horror. Ja, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, ich bin volle Horror-Fan, aber Wes Craven? Wer? Wes wer? Nee, also, ja. Das ist, und ich finde, glaube und bin eigentlich schon überzeugt davon, dass Aja muss auch ein krasser Fan irgendwie sein, also überhaupt vom Horrorgenre, aber sich den Film auszusuchen, kommen wir gleich nochmal so, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ich glaube ja immer so ein bisschen, Filme entstehen auch nicht so immer aus dem Zufall, so im Zeitgeist hat auch gepasst, ja, der erste in den 70ern, da war ja auch dann so, ja, Post-Vietnamkrieg. Und und beim Remake haben wir halt eben so den Golfkrieg quasi, Golfkrieg 2 unter Bush. Ich glaube, das ist immer irgendwie so der Zeitgeist, wo irgendwie Filme wild gehen. Ich warte noch auf den Film, der jetzt demnächst rauskommt. Wir leben auch in irre Zeiten. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die künstliche Seite. Aber bei Wes Craven, meinst du, da ist mir gerade nur so eine Frage eingefallen, so, meinst du, wie viel Inspiration kam in Wes Craven in seinen Kopf, so als er von Texas Chainsaw Massacre? Also, der kam ja zuerst und ich finde ja, da sind schon so ein paar Parallelen.
Ja, vor allem der Art Director von Texas Chainsaw Massacre war ja auch hier mit an Bord, ne? Der hat ja diese ganzen Props genutzt aus Texas Chainsaw Massacre, um die Höhle von den Inbreeds zu dekorieren. Mhm. Ja, also da kam schon relativ viel, und es war ja auch so ein Topf, ne, mit Toby Hooper und John Cunningham, Wes Craven. Die haben sich natürlich alle irgendwo
inspiriert, ne?
Ja, ja, auf eine kleine überschaubare Welt. Und es war ja auch sehr, sehr nischig und wie gesagt, im Ausnahmefall, was die da alles gemacht haben. Also es war schon sehr besonders. Von daher ein großer Influence, ne? Aber ich finde es immer so lustig, wie damals wie heute ist am Ende halt die Motivation nur aus dem Geld herausgekommen ist, weil der hat dann The Last House on the Left gedreht. Das war dann halt ein riesiger Erfolg, ne? Und dann kam der Produzent auf ihn zu und meinte so, ey, wir müssen einen Horrorfilm drehen. Du musst doch einen Horrorfilm drehen, Wes. Und er so, nee, ich will jetzt keinen Horrorfilm mehr drehen, keinen Bock mehr. Ja, und dann meinte Wes Craven ganz, ganz ehrlich, ja, und dann war ich irgendwann wieder broke und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lass uns jetzt doch diesen Film drehen. Hügel der blutigen Augen, hat sich dann in eine Bibliothek gesetzt, hat die Geschichte gelesen über diese, ja, wie heißt nochmal diese Familie?
Swanee Beans oder so heißen die.
Ja, genau, Swanee Beans. Genau. Das war so eine ganz abgefuckte Familie, die 15. 16. Jahrhundert, also Swanee Bean, genau, war ein schottischer Clanführer, die 15. 16. Jahrhundert irgendwo in den Höhlen an der schottischen Küste zum Meer hin gelebt haben, die dadurch halt auch nicht entdeckt wurden. Und die haben wohl über 1000 Menschen überfallen, gegessen, deren Klamotten getragen, etc., bis dann halt mal einer, und dann wurden die halt gefasst, ne? Also einer ist abgehauen und der hat es dann gesagt und die wurden dann gefasst, diese Clanfamilie, und dann haben sie die alle gecatcht und ins Folterverlies genommen, haben sie dann über halt Monate, teilweise Jahre hin auf härteste Art und Weise totgefoltert. Und was dann Wes Craven so faszinierend daran fand, ist, dass man einerseits nicht besser ist als dann diese Familie selbst.
Ja, genau.
Und zum Setting, das Setting war natürlich, also wenn man jetzt hier mal anfängt, diese Filme zu vergleichen, also es ist natürlich, na, ich meine, Wes Craven meinte, er war broke, na, deswegen hat er den Film gemacht. The Hills of Ice waren $90,000 Budget, die sie hatten. Ich glaube, für den jetzt hatten sie jetzt $230,000 Budget, was für ihn natürlich riesig war. Und eine Crew von irgendwie überschaubaren 15 Personen. Mhm. Und dann gab es noch diese lustige Geschichte, wo er da mit seinem Producer irgendwie in die Wüste gefahren ist, so Location Scouting, weil der Producer zu ihm meinte, ey, hier ist niemand, hier müssen wir keine Kosten für irgendwelche Locations zahlen und sowas. Lass mal da rausfahren. Und dann sind sie da rausgefahren und die meinten aber, ey, aber sei vorsichtig, es ist scheiße heiß, ne, 40 Grad jeden Tag. Und da meinte Wes Craven so, ja, da haben wir uns irgendwie so ein paar Flaschen Wasser und ein Sixpack Coca-Cola mitgenommen und sind dann da rausgefahren in die Wüste. Und war krass heiß und beeindruckend, beängstigend auf der gleichen Seite. Und dann wollten sie zurückfahren, haben das ganze Wasser und die ganze Cola ausgetrunken. Und das Auto ist nicht angesprungen, erst so nach 5 Minuten, und dachten sich dann wirklich so kurzzeitig so, scheiße, Alter, jetzt sterben wir hier draußen. Also haben sie auch schon ein bisschen das mitgemacht, was die Leute dann im Film mitmachen.
Ja.
Und das haben die halt in Kalifornien gedreht, und Alexandre Aja ist dafür nach Marokko gegangen. Und ich muss sagen, dass das schon sehr krass war. Also weil, okay, die haben jetzt $230,000 1977 und wir haben $15 Millionen für Alexandre Aja 2006. Ja, das sind natürlich zwei Budgets, die, denke ich mal, auch schon sehr, also man redet 1977 vom Big Budget. Im Vergleich zu anderen Filmen aus dem Jahr 1977, da wurden schon auf jeden Fall, ich meine, Hollywood war da schon hart am Start, ne? Millionen ausgegeben, aber war trotzdem, denke ich mal, noch viel Geld, ne? Vor allem meinte auch Wes Craven selber. Und $15 Millionen, da habe ich auch schon Horrorfilme gesehen, die auch schon das Fünffache gekostet haben aus der heutigen Zeit. Ja. Aber was beide Filme richtig gut, also ich habe mir diese beiden Filme wirklich back-to-back angeguckt, ja. Und was ich wirklich feststellen musste, also es sah auch wirklich 1:1 aus. Also es hätte mich...
Das finde ich auch,
Hättest du mir gesagt, dass die dieselben Locations benutzt haben wie 1977, hätte ich es dir geglaubt. Weil die ganzen Szenen, wo Beauty and Beast durch die Steinwelt, durch die Wüstenwelt rennen und verfolgt werden von dem Boy und sowas, ne?
Ja.
Sah 1:1 aus teilweise, wa?
Ja, Kudos an die Cinematografen, die da und die ganze Set-Design und alles da... installiert haben, weil das war genau in der Mojave Desert, ne? Gleich in Silicon, neben da, wo jetzt Apple quasi ist, Silicon Valley dort. Da wurde das Original gedreht. Und das andere wurde in Marokko in den CLA Studios oder so heißen. Das ist, glaube ich, das einzige noch modernere Studio, was es in Nordafrika gibt. Und ich glaube, das ist einfach, ja, natürlich auch ein Budget-Ding gewesen, ne? Dass man gesagt
Klar.
hat, dass man da halt dreht. Aber ich gebe dir voll recht, 1:1. Und da wurde ja auch diese Gas-Station-Szene mit dieser Geisterstadt quasi gedreht in diesem Studio, dem, was man hatte. Deswegen hatte man quasi so eine, ja, eine Geisterstadt parat und hat gleich halt genommen, ne? Also ja, du, wie du schon sagst, also hätte ich es jetzt nicht irgendwie nochmal selber recherchiert, hätte ich auch nicht gesehen, den Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Und was das angeht, also was Atmosphäre angeht, da würde ich tatsächlich auch sagen, dass die Filme sich nicht wirklich viel nehmen, weil man muss ja auch beachten, dass das damals war halt 16 mm, die haben auf 16 mm gedreht. Und ich weiß gar nicht, ob sie hier auf 35 mm oder schon digital gedreht haben. Ich könnte mir vorstellen, digital einfach auch ein paar Kosten einzusparen. Kann sein, aber das ist natürlich, das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber was das, man muss ja auch immer mal sich in die so Gedankenwelt hineinversetzen. Wie wäre dieser Film angekommen, hätte ich den 1977 geguckt, weißt du? Und wie empfinde ich das jetzt 2006? Und ich bin mir sicher, dass 1977 mir das auch sehr, mich sehr beeindruckt hätte, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich fand das Original noch, ich finde den noch immer sehr guckbar. Ne? Und das ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt ein riesiger Wes Craven-Fan bin, wegen Nightmare on Elm Street und Scream und was auch immer so, ne? Sondern weil es einfach ein guter Film ist.
Ja, voll. Und ich glaube auch, dass der ganz viele Filme danach so Survival Horror wirklich geprägt haben, ja, geebnet haben. Ja, ich mag ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, den Film Deliverance, wo dann auch Leute mit einem Kanu dann in die Wildnis gehen, auf so Hillbillies und so. Dieses Schema wurde dann so oft immer wieder kopiert, ja, und das hat ja auch immer wieder gezeigt, die Zivilisation in Anführungsstrichen, die privilegierten Gutmenschen, die einfach denken, ach, wir schauen mal, dass wir jetzt mal so einen Trip in die Wildnis machen und dann eben auf wirklich nicht nur die wilde Natur, sondern auf wilde Menschen und auch manchmal zurückgebliebene Menschen treffen. Ja, diese Ignoranz gegenüber der Welt, das Verständnis der Welt, ja, dass man denkt, dass man besser ist irgendwie doch immer, ja, weil wir gucken mal so mit den Augen herunter auf so eine Menschen, die dort, sage ich mal, ansässig sind, indigene Völker auch und weiß ich was. Und wenn sich denn der, ja, wenn man runtergebrochen ist auf das Elementare eines Menschen, dann wirst du eben auch zu dem und wirst wieder mehr Natur und wirst wieder mehr zu deinen kommst zurück zu deinen Urinstinkten, so weißt du, ich meine, Überleben, aber auch Brutalität und blanke Überleben halt, ne? Und da hat der Film The Hills Have Eyes, das Original, auf jeden Fall schon den Weg geebnet für ganz viele, ja, etliche Filme, die gefolgt sind, ne?
Und genau deswegen kriege ich auch bei unseren Gegenüberstellungen, bei unseren Original versus Remake, die Originale immer einen Bonuspunkt per Default, ja, weil
Genau.
sie einfach das OG sind, weil sie einfach auch so inspirierend waren für so viel, was danach gekommen ist, ne?
Ja, ich finde
Was
auch,
wird
ich wollte nur kurz sagen, also die Kannibalen, ja, oder diese Zurückgebliebenen, sage ich mal, im Original, sind die ja noch wirklich sehr menschlich, wobei bei Aya werden die ja dann später eher ganz klassisch Mutanten, ne? Durch Atom und irgendwas, da sind die noch viel, viel deformierter. Ich finde halt interessant, aber dass man damals auch schon die Namen gewählt hat, Jupiter, Pluto, Mars, ne? Irgendwie, die sind halt von einer anderen Welt, ja. Und eine legendäre Figur, Pluto, Michael Berryman, den muss man hier aber auch nochmal erwähnen, der ist ja wirklich, ja, auf weiß ich wie viel Horror-Convention immer der hat so viele Filme gemacht, wenn wir hatten mal schon darüber geredet, wenn du bei IMDb mal guckst, Filmografie, wo der überall mitgespielt hat, noch eine Nebenrolle gespielt hat. Ein Film, den ich aus meiner Kindheit sehr liebe, hier Lisa, der helle Wahnsinn, oder wie er auf Weird Science, wie er auf Englisch heißt, da spielt er auch eine kleine Nebenrolle. Also immer wieder mal, und der Film war auf jeden Fall die Initialzündung.
Also alle, die jetzt Michael Berryman nicht kennen, Michael Berryman spielt in dem Film, wie gesagt, Pluto. Und das ist so ein 2-Meter-Mann mit einem ganz deformierten Kopf, weil Michael Berryman wurde mit einer seltenen genetischen Erkrankung namens hypohidrostische ektodermale Dysplasie geboren.
Ja.
Die dazu führte, dass er keine Schweißdrüsen hat, ja, keine Haare, keine Fingernägel und nur wenig Zähne. Und diese Krankheit führte dann auch zu einer, das nennt sich Kraniofazialdiastase, die eine Schädelrekonstruktionsoperation im Kindesalter erforderlich machte. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Und er ist auch ganz ehrlich darüber. Wenn vor allem damals, ne, ich weiß nicht, wann er geboren ist, schon kann ich jetzt nicht sagen, 1948, ja, in Los Angeles wurde er geboren, sehe ich hier gerade. Mhm. Und und deswegen meinte er ja, gut, wenn ich jetzt vor 20 Jahren geboren werden würde, dann wäre ich in der Freakshow erfolgreich geworden und jetzt bin ich halt in Horrorfilmen. Und er ist froh, dass es so ist, weil er spielt in so vielen Horrorfilmen mit, hat so viel Anerkennung, Respekt und lebt halt sein Millionaire-Life jetzt in L.A., ne? Und von daher, geiler Typ, soll auch sehr, sehr, sehr sympathisch sein.
Ja, habe ich auch gehört.
Und das ist auch so eine Sache, ne? Also, was ich dann natürlich auch, gut, aber du hast jetzt auch gerade hier so mit den aufwendigen Masken und so gesprochen, weil im Remake, klar, sind die ganz klar deformierter. Ist natürlich alles auch Budget-Sache, ne? Und du hast dir halt ganz andere Möglichkeiten, 2006 jetzt jemanden deformiert aussehen zu lassen oder wie wirklich jemand, der dritte Generation oder Produkt, dritte Generation Inzucht ist, ne? Der ist natürlich dann, das ist natürlich dann überhaupt kein Problem, den jetzt so aussehen zu lassen. Und das ist auch ein spannender Punkt, weil natürlich was das Monster-Design angeht, ne? Man sieht natürlich auch hier, ich meine, mit Michael Berryman hatten sie natürlich den Jackpot, ne? Der sah natürlich richtig, richtig gut aus. Und die anderen, das waren natürlich dann Schauspieler, die jetzt keine, die jetzt mit keinen Deformationen oder irgendwelchen genetischen Defiziten geboren wurde. Die hat man dann einfach ja mit viel Make-up, die Zähne ein bisschen schmutzig gemacht, dem Papa die aufgeschlitzte Nase irgendwie aufgesetzt und sowas, ne? Fand ich, kam aber auch sehr geil rüber. Man hat den Film halt abgekauft, weil er halt eben auch so alt war. Und dann hast du natürlich das Monster-Design aus dem Jahr 2006. Hat mich vor allem der Anfang auch sehr an Wrong Turn erinnert. Ja, weil du hast natürlich am Anfang und kleiner Fact-Check an der Stelle. Am Anfang vom Film gibt es eine Texteinblendung, wo irgendwas steht mit von wegen 384 Atomtests haben in den USA stattgefunden. Ich habe Fact-Check gemacht. Es stimmt tatsächlich, ja. 224 davon wurden teilweise unter Geheimhaltung unterirdisch stattgefunden, unterirdisch, und 160 oberirdisch. Und war natürlich dann für alle Menschen, die auch dort gelebt haben, mega hazardous, also gesundheitsrisikofährdend. Ja. Und da hat Alexandre Aja das natürlich dann ein bisschen besser auch auf den Punkt gebracht, indem er halt am Anfang diese typischen, du hast die Opening Credits, dann werden da immer irgendwelche Bilder reingeworfen von irgendwelchen Atomtests und wie sich da mit der Zeit die Minenarbeiter dann dagegen gewehrt haben. Die wollten nicht wegziehen, sind da geblieben, haben rebelliert, und dann kam der nächste Zeitungsartikel, wie dann halt eben diese ganzen Deformationen gekommen sind und die Leute immer komischer aus und dann halt quasi abgeschottet wurden und dann für tot geglaubt wurden, aber nichts war da. Und das ist natürlich immer ganz lustig so.
Ja, ich finde auch, dass Aya das aufgegriffen hat mit diesem Atomtest, weil dem 1977er Joseph Ice, das sieht man halt auch wie die Family, nachdem sie von der Tankstelle kommen und er ihn ja eigentlich abrät. Das ist auch noch so ein kleiner Unterschied, der Tankwart, da bloß jetzt nicht weiterzufahren, wohin Eddie ja quasi zu den blütigen Hügeln ja hinführt und sagt, geht mal da lang, ne, weil er den Fressen quasi liefern will. Ja. Und die Kannibalen, genau, die guckt auf die Karte, die Mutter, und dann sieht man da Atomgebiet. Ne? Das wird kurz auf der Karte gezeigt, aber es wird nicht so ausgearbeitet. Es sind halt eben Kannibalen, also zurückgebliebene Wilde. Ja, also meine Frau ist vorbeigelaufen, hat nur kurz auf den Film, auf den Screen geguckt, gesagt, was guckst du denn da für einen Neandertaler Film, ja? Weil die ja teilweise mit so, weißt du, mit so Pelz-Sachen an und so Knochen, irgendwelche Knochenohrringe und weiß ich was. Und das sah ja wirklich so ein bisschen so aus. Aber klar, das Production Value und das, was du an Kohle hast, an Budget, meine ich, dass das halt vielleicht nicht so ausarbeiten kannst, wie er vielleicht hätte wollen. Ne? Man arbeitet mit dem, was man hat. Und mit Mike Berryman hatte man einfach Glück.
Ja.
Ja. Der arme Typ übrigens, ne, weil du es gesagt hast vorhin, ne, der hat ja so dieses Problem, dass er halt keinen Schweiß produzieren kann. Ne? Und der war da in der Wüste 49 Grad ungefähr teilweise gewesen. Den musste man immer wieder eincremen und wieder rein in den Van und weiß ich was, weil für den war das extrem harte Bedingung, diesen Film zu drehen. Das muss man dazu sagen. Ja, und dann halt diese Atomgeschichte, was ich halt dann aber auch geil fand, weil dadurch hast du eben nochmal eine Tür aufgestoßen, dass du es noch wilder abgehen lassen kannst. Die sind noch deformierter, noch mehr Monster halt, als jetzt nur irgendwelche Menschenfresser.
Ja? Total, 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 ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann lass uns mal kurz über den nächsten Punkt sprechen. Gewaltgrad, Brutalität, Original versus Remake. Was ist dir da, sag ich mal, besonders aufgefallen?
Besonders aufgefallen ist, dass über die Zeit sich vielleicht auch der Zuschauer sich schon an Brutalität etwas gewöhnt hat und man vielleicht sogar auch über die Nachrichten, die sind ja auch immer brutaler geworden, Menschen bereit sind für the next level. Und Aya hat auf jeden Fall nochmal eine Schippe raufgehauen. Hab mal geguckt, die Special Effects, die wurden von KNB, KNB FX durchgeführt, die auch schon wirklich richtig groß erfahren sind und auch schon mit Wes Craven vorher gearbeitet haben, bei Day of the Dead zum Beispiel. Ich glaube, da wurde dann halt auch das komplette Make-up-Design und so all in, und Wes Craven hat da bestimmt die Connection geknüpft. Evil Dead 2, Land of the Dead, Kill Bill, diese legendäre Szene, wo sie dort in diesem Dojo, in diesem Restaurant, diese blutige Metal-Kampfszene ist auch von KMB EFX, also wirklich Big Player. Und wurde halt, und das sieht man halt auch im Film, viel mehr raufgehalten, viel explizitere Gewalt. Das ist natürlich, ich glaube, jetzt liegt auch wieder auf der Hand, hat auch wieder was mit dem Budget auch zu tun.
Ja, ja, total.
Die Möglichkeiten damals halt. Ne? Ja.
Aber wenn du jetzt mal so überlegst, war der Film, also fandest du das Original brutal? Ist dir da eine Szene aufgefallen, die, wo du sagst, okay, die war hart?
Naja, er war erstmal brutal. Man muss wirklich sich hinsetzen mit dem Film und bei dem Film und einfach sich so versuchen, aus den Augen der Zuschauer in den 70er Jahren sich das so ein bisschen vorstellen. Vom heutigen Blick her finden wir die Sachen jetzt nicht mehr so wirklich brutal, aber er war auch diese psychische Gewalt, so, ne, dass man dem ausgesetzt ist, wie auf so ein Marslandschaft, und du bist vollkommen entkoppelt von jeglicher Zivilisation, und dann sind da einfach irgendwelche kranken, kannibalistischen Bastarde, Alter, die deine komplette Familie, die kein Erbarmen haben und dich eigentlich nur als Fressen sehen. Das ist schon eine psychologische Gewalt, ne, dass man, und klar gab es auch die ein oder andere, in Anführungsstrichen, brutale Szene für, entsprechend der Zeit halt. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also da gab es diese eine Szene zum Beispiel, wo Beast, Pluto, die, sage ich mal, die Achillessehne irgendwie hinten beißt, und dann sieht man, wie die so da raushängt und er nicht wieder reinkriegt und sowas. Ne? So eine Geschichten. Aber ist natürlich auch ein Witz im Vergleich zum Original, weil das Original, da hat er wirklich Also ich glaube, er hat ein bisschen da so weitergemacht, wo er bei High Tension aufgehört hat. Und das war ja auch jetzt in beiden Filmen auch sexuelle Gewalt, die beiden Szenen da im Camper, wo die Tochter von denen vergewaltigt wird und das natürlich dann im Remake dann nochmal ein bisschen deutlicher dargestellt wird. Vor allem, ich habe mir den gestern nochmal angeguckt und dann gab es da quasi, wo Papa sich als erstes über sie hergemacht hat, dann Pluto. Also es wurde nur so angedeutet bei Papa ein bisschen mehr als bei Pluto und dann ich dachte mir so, okay, das ist jetzt wirklich für dich, jetzt musst du da wirklich so das ist so der Schocker nach dieser Double Rape Scene, wie ja. Er dann bei der Mama saß, die ein kleines Kind dabei hätte und dann erstmal von ihrer Brust die Muttermilch irgendwie getrunken hat, nachdem er da quasi ihre kleine Schwester geraped hat, da dachte ich mir so, holy fuck, Alter, okay, das ist jetzt schon hart, da würde ich jetzt verstehen, wenn jetzt die ein oder andere Person, vor allem weibliche Zuschauerin, spätestens jetzt ausschalten würde.
Yep. Das ist auch der Grund, warum meine Frau immer den Film so brutal in Erinnerung hat, weil alles, wo man was mit Rape-Szenen und so angeht, kleine Triggerwarnung, passiert hier zwar nicht explizit, aber es ist halt immer nochmal eine besondere Härte. Die Szene wollte ich nur mal kurz nochmal aufgreifen, weil viele der Szenen sind ja im Original und im Remake ja auch 1:1 eigentlich abgefilmt worden.
Ne? Die unterscheiden sich immer nur ein bisschen im Inhaltlichen, also so die Entstehung der Szene, wie zum Beispiel als Big Joe verbrannt wird.
Mhm, ja. Yeah.
Ne? Verstehst du, was ich meine? Also das war ja auch so, dass dann im Original quasi...
Also der Daddy meinst du jetzt, oder was meinst du?
Ist doch Big Joe, oder? Ja, der Daddy, genau.
Ja, genau, richtig, genau, ja.
Ja, genau, ne? Da wird er dann ja, da ist er ja in der, im Original ist er ja quasi, geht er dann zurück in die Tankstelle, also die haben dann quasi diesen Autounfall, weswegen sie stecken bleiben. Im Original wird die Situation, alle regen sich auf, dass es so heiß ist und die Abkürzung nicht funktioniert und der Wagen mit dem Trailer kommt ins Schleudern und die bauen einen Unfall. Im Remake ist es aber so, dass du dann so Raben- oder Krähenfüße hast, ja, die dann ausgeworfen werden. Der Truck fährt drüber, die Reifen platzen und die Krähenfüße werden dann wieder reingeholt, ne, diese Stacheln quasi.
Ja. Genau.
Bisschen auch so Wrong Turn Style. Ne? Das ist so, ja, so der erste Unterschied, der mir aufgefallen ist. So, ne? Genau. Das ist so, oder genau, so richtig so provoziert ist im Remake, anstatt dass es natürlich passiert, genau, ist wie im Original.
Richtig, richtig. Das sehe ich auch so. Das meinte ich ja vorhin auch mit, wie der Tankwart, die im Remake quasi eben zwischen dem Tal der Wölfe oder ne, der blutigen Augen, ja, quasi dahin lotst und geht mal ruhig durch. Und im Original ist es ja eigentlich noch so wie eine Warnung. Ne? Da hat man wieder diese klassische Warnung, geht da bloß nicht und da gibt es nichts zu sehen in dieser Silbermine. Ihr verschwendet nur eure Zeit, der warnt die ja eigentlich eher.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Und dann kommt Big Joe, also der Papa, von der Familie, von der reisenden Familie. Der schafft es dann halt in die Tankstelle im Original und findet den Tankwart halt tot vor. Und im Remake ist es so, dass der sich dann die Shotgun, also der hängt dann besoffen, also quasi Big Joe, ehemaliger Detektiv, der kommt dann in die Tankstelle rein, niemand ist da, schnappt sich erstmal eine Flasche Wasser, weil er jetzt gerade irgendwie bei 40 Grad 3 Stunden durch die Wüste gelaufen ist, ist mittlerweile dunkel, als er ankommt, kommt an, schnappt sich erstmal eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank, legt ihm so $2 hin, kann ihn nicht finden, durchsucht so, guckt so ein bisschen hinten bei der Tankstelle und findet dann halt dieses Styropor-Aufwahrungsgefäß oder dieses, Mann, wo man auch so Burger drin isst und sowas, weißt du, ja, wenn man geliefert wird und findet dann halt dieses Ohr mit den Ohrringen drin, die ihm halt gebracht wurden. Ne? Und darüber hinaus halt diese ganzen Passports, viele Dollar, Fotos von irgendwelchen Leuten. Und dann merkt er so, okay, scheiße, zieht dann seine Waffe, ne? Ist dann halt in Alarmbereitschaft, so bleibt cool, so, hey, wo bist du?
You stick bastard.
Ja? Und dann findet er, und dann ist er auf der Toilette auf dem Pissoir, Flasche Jackie im Kopf, hart besoffen, gibt sich dann die Shotgun und bläst sich halt den Schädel weg. Erster schöner Splatter-Effekt, ja, oder Wir haben ja noch am Anfang dieses Intro, wo diese drei Wissenschaftler gekillt werden im Remake, ne? Mhm. Und auch schön, wie dann noch die Zähne da rumbaumeln. Und ja, und dann wird er halt von den Jungs gecaptured und als Lockmittel benutzt, ne?
Ja.
Damit die ganzen Männer sich vom Trailer entfernen und die Frauen zurückgelassen werden.
Ja.
Und ja, um sich dann halt über die Frauen herzumachen.
Ja, ja, ja. Ja, aber es gibt immer wieder, wie du gesagt hast, ne, es ist die Entstehungsgeschichte dahin, ist anders, aber ansonsten hat man schon so Shot für Shot, kannst du sagen, also gerade diese Wohnwagen-Szene, die ist ja nun wirklich 1:1, wenn ich überlege, hier, wie er die, den Vogel den Kopf abbeißt und das Blut ausbringt, ja, das haben wir auch 1:1 übernommen und
ja.
Ja, also ja, beide sind eben nicht grafisch mit der Vergewaltigung so am Start, so, aber ist trotzdem brutal. Ich finde bei beiden Filmen. Also
total, total, total. Die Atmosphäre im Original vielleicht auch ein bisschen erdrückender.
Ja, finde ich auch. Ja, also
irgendwie
unklar noch so irgendwie.
Weil es nicht so shiny ist. Es ist ein bisschen genau. Roh, klaustrophobisch, gritty.
Ja.
Und während das Remake halt sehr düster ist, sehr intensiv und visuell sehr überwältigend.
Was findest du denn, ist denn die prägnanteste Unterschied jetzt, sage ich mal, von den Szenen? Weil wir haben jetzt gesagt, es gibt so viele 1:1 übernommene Sachen, aber es gibt auch gravierende Unterschiede.
Du hast natürlich... Der nimmt dich natürlich viel tiefer mit in die Reise, ne? Also das Original, das geht irgendwie 90 Minuten und das Remake geht knapp zwei Stunden.
Ja, genau, eine Stunde, 40 Minuten, genau.
Eine Stunde, genau, ein bisschen länger, weil du einfach hier ganz andere Mittel hast. Zum Beispiel, während Big Joe sich vom Truck entfernt, um Hilfe zu suchen, ist sein Schwager, sein Schwiegersohn ist dann auf den Weg in die andere Richtung, um Hilfe zu suchen. Ja, und der Schwiegersohn ist ja so der quasi, das ist ja der Vater von der kleinen Tochter, genau, der Demokrat, weil wir haben auch noch diese politische Spannung zwischen dem Republikaner, der irgendwie mehrere Waffen mit sich führt, und dem Demokraten, der sagt, hey, Waffen bedarf es nicht. Ne? Und dann gibt es auch im Remake, wird es noch deutlicher gemacht, als der Vater Big Joe dann losgeht. Er hat seine dicke Magnum eingesteckt, gibt seinem Sohn, weiß ich was, eine Bretter oder sowas, was ist, also so eine einfachere Handfeuerwaffe mit kleinerem Kaliber in die Hand.
Ja.
Und sagt dann so zu ihm noch so, hey, guck mal, ich habe hier, der Sohn sagt dann so zu ihm so, hey, guck mal, ich habe hier die Waffe, willst du nicht auch mal schießen? Also dann der Vater so, nee, lass ihn mal in Ruhe. Der ist Demokrat, der hält nichts von Waffen.
Genau.
Dann legt er so noch hinterher, ey, komm, schieß mal ein paar Mal. Es macht echt Spaß, wenn du richtig wissen möchtest, wie es sich fühlt, Power zu haben und Macht zu haben, genau. Dann schieß mal, ne? Ist geil, sowas, ne? Dazu kommen wir dann später noch gerne. Der macht sich dann auf in die andere Richtung und dann hast du dann natürlich halt diesen Graveyard an Autos, ne? Quasi die ganzen Opfer, die dargestellt werden. Du hast halt dann noch diese Szene, wo sie dann in diesem Nuketown sind, quasi diese Dörfer, die von der US-Regierung aufgebaut wurden, damit man halt gucken kann, okay, wie verhält sich so eine Atombombe in einem nahen Umfeld von einer Stadt? Ja, also es wurde da 1:1 rekonstruiert mit Haus und verschiedene Häuser, mit Puppen, die auf dem Boden spielen und Kühlschrank und hast du nicht gesehen, sowas, ne? Mhm. Und das sind natürlich, abgesehen von der krassen Gewalt, natürlich für mich so die krassesten Unterschiede, dass halt viel mehr dem geschenkt wird, was wirklich die USA damals auch gemacht hat, was ich teilweise cool fand, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also dadurch hat sich der Film für mich vielleicht ein bisschen gezogen, ne? Mhm. Aber ohne hat es auch mega gut funktioniert, wie im Original gesehen.
Ja, voll, also Du hast genau die Szenen auch angesprochen, die den Unterschied machen, ne? Diese Nuke-Einschlaglöcher, die man so sieht, wo letztendlich diese
Ja, da hast du diesen Wolf Creek Shot, ne, wo die dann in diesem Krater sind und dann zoomt die Kamera so raus in die Vogelperspektive und dann siehst du halt das Ausmaß und von den verschiedenen Nuklöchern da in der Wüste von USA, Kalifornien irgendwo.
Die Schande der USA, ne? Dass man ja, da kommt auch so ein bisschen mehr zur Geltung beim Remake, dass man ja oft die Dämonen, die einen später jagen, selbst beschwört, ne? Mhm. Indem man halt eben Fehler der Vergangenheit aufgrund von Ignoranz irgendwo irgendwas weggenügt hat und so kommt es wie ein Bumerang zurück, ne? So wie auch die Natur, mit der wir nicht gerade zimperlich umgehen, uns abstraft und zeigt, wo unsere Limits sind. So ist es, kommt es hier auch ein bisschen mehr zu Geltung und ich finde auch sehr gut, dass Aya da quasi diese Sachen, die bei Wes Craven vorhanden oder angedeutet waren oder aus unterschiedlichsten Gründen nicht ausgeführt wurden, dass er die aufgegriffen hat. Also wirklich aus
total.
Ne? Also mit super viel Respekt und Kudos an das Original, aber er hat es geschafft, dieser ganzen Thematik noch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen und noch mehr Bedeutung halt, ne? Also alles so.
Und ja,
ich wollte nur noch mal kurz auf den Demokraten, eingehen.
Auch das. Dann lass mich kurz was sagen, noch bevor du die Demokraten erwähnst, aber einfach nur anknüpfen zu dem, was du gerade gesagt hast, sowas, ne? Weil es macht voll Sinn. Es war gut, was du gesagt hast, weil dass man merkt daran einfach, dass die Zusammenarbeit zwischen Wes Craven und Alexandre Aja halt sehr eng war. Mhm. Dass sie sehr gut nah aneinander gearbeitet haben, weil, wie du gesagt hast, big respect to the OG und einfach auch das ausgeschmückt und ein bisschen mehr Hintergrund geliefert, wozu Wes Craven damals einfach nicht die Möglichkeiten hatte. Das hat jetzt Aja gemacht.
Voll.
Ja. Und jetzt kannst du zum Demokraten wiederkommen.
Ja, der Demokrat, der da durch diese einsame Geisterstadt denn da eben läuft und der durchläuft ja auch so eine Wandlung, ne? Und da kommen wir dann wieder zurück, was ja Wes Craven eben schon ganz klar mit seinem Film machen wollte, dass jeder in der Lage ist am Ende, wenn die Situation es erzwingt, ne? das Leben, ne, aufgrund der brutalen Umstände dich herausfordert. Ich meine, sein Kind wurde entführt, seine Frau wurde umgebracht und dann wird der Mensch auf einmal wieder auf die niedersten Instinkte und geht dann und rächt sich. Find dann sehr geil in dieser Geisterstadt diese Szene, wo dieser ja so debile, deformierte da, die ja dann in dieser alten Werkstatt, glaube ich, oder ist es doch, ist die Tankstelle, ich weiß es nicht genau, da reingeht und dann diesen Deformierten da wie so in so einem Rollstuhl vorm Fernseher da quasi sitzt und dann kommt dieser, der auch das Kind entführt hat, dieser andere fette, deformierte Kopf rein und ja, er wehrt sich, kürzt es jetzt ein bisschen ab, das ist ziemlich brutal und dann haut er ihn am Ende dann halt eben mit dieser amerikanischen Flagge, ja, ist so von hinten durchs Auge so durch, blockt es so rein. Ich fand das so eine sehr prägnante Schlüsselszene nochmal, um nochmal klarzumachen, so diese von den amerikanischen Regierungen zurückgelassene Brut kriegt am Ende nochmal den letzten Stempel rauf und zeigt nochmal, wie gnadenlos die US-Regierung eigentlich auch ist und wie man mit Sachen umgeht, so halt, ne?
Man geht über Leichen.
Genau, und das macht er ja auch klar, eher aus einem anderen Grund, er fühlt sich da auch so ein bisschen gezwungen, fand ich aber halt eine geile Szene so mit dieser Flagge. Was fandest du beim Remake so an brutalen Szenen, was ist bei dir so hängen geblieben?
Also die krasseste Szene fand ich natürlich die Trailer-Camp-Szene, also die Wohnwagen-Szene, wo sie die da überfallen haben, im Original, genauso wie im Remake, das fand ich so die krasseste Szene, vor allem, die sind halt so gnadenlos, ne, also die sind dann, die versuchen da, also die haben halt dieses Ablenkungsmanöver, dass dann Big Joe oder Big Bob, ich weiß gar nicht mehr, labe ich hier irgendwie überhaupt das Richtige? Ich weiß es gerade gar nicht so.
Ich kann sehen, ob Big Bob.
Big Bob, genau, ich habe die ganze Zeit Big Joe gesagt, sorry Leute, natürlich meine ich Big Bob, ne,
ja.
Im Original vom Robert Houston gespielt wird und im Remake wird er gespielt von Dan Bird, ne? Ted Levine, sorry, den kennt man sogar, Big Bob.
Den kennt man Ted Levine, auch von
geiler Typ.
Der, Der Monk, da spielt er den, ja. Spielt er doch immer den ja. Polizeichef, ja. quasi den Polizei.
Du, der war in einigen vielen coolen Filmen dabei. Schweigen der Lämmer, Heat, Shutter Island, The Fast and the Furious hat da diesen Sergeant Tanner gespielt. Also geiler Typ, ne?
Ja, geil.
Ja. Also, Big Bob. Sorry, Leute. Big Bob meine ich natürlich. Und du hast hier quasi dieses Ablenkungsmanöver, dass der wurde dann an so ein Joshua Tree genagelt in beiden Filmen und wurde dann in Brand gesteckt. Damit halt alle dahin rennen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und quasi die Frauen halt ohne Waffen zurückgelassen werden. Ja.
Ja,
hilflos quasi. Und dann dringen sie halt in den Camper ein, verwüsten das ganze Ding, missbrauchen die Frauen und dann wird halt gnadenlos mit dem Colt die Mutter erschossen, die Frau erschossen von dem anderen Hauptdarsteller, von dem Demokraten quasi, eiskalt, das Baby geklaut und dann wird abgehauen. Das fand ich schon mal sehr hart, wie eiskalt das einfach dargestellt wurde, einfach alle bum, 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 tot, stell dir vor, du kommst zurück und auf einmal ist deine Mom und deine Tochter abgeknallt. Und natürlich auch hier im Original kriegt die Mom so einen Schuss in den Bauch und die Tochter auch und das war es irgendwo und im Remake dann die Mutter, also die Mutter von dem kleinen Kind, quasi die Frau vom Demokraten, kriegt einfach mal den harten Headshot, das ganze Gehirn liegt an der Wand und die Mutter, die kriegt die Magnum in den Bauch und fliegt durch den ganzen Trailer weg und stirbt dann ähnlich, also auch hier, ne? Full on, Alexandre Aja, let's go. Ich wette, die hatten so viel Spaß am Set, das kannst du dir gar nicht vorstellen bei diesen ganzen
Szenen. Also die Alligor-Szenen sind alle super, super on point, ey. Und,
herrlich, war einfach nur herrlich, ja. Und das fand ich so generell so brutal, aber auch diese ganze, mein Gott, du hattest halt so diese ganzen krassen Mittel, dann hattest du auch im Original hattest du auch diese so ein bisschen diese Texas Chainsaw Massacre Vibes, ja, wo der Typ dann in dieser Kühltruhe war mit diesen ganzen Leichenteilen und sowas. Ne? Ja,
die war auch so eine brutale Szene, fand ich. Das ist so brutal beklemmt, wo er dann halt sieht, Alter, diese ganzen Bodyparts da, er so voll in alle in Blut triefend und er versteckt sich da in dieser Eisbox, ne? Oder was war das, glaube ich?
Ne, er wird nicht versteckt in der Eisbox. Der Typ, der haut den K.O., dieser eine Riese da, dieser komische, der Metzger, der Butcher quasi.
Ja.
Der erwischt ihn und haut ihn eine rüber, der ist K.O. und dann wird er in diese Eistruhe da geworfen.
Ja, genau.
Und zu den ganzen anderen Leichenteilen, um ein bisschen kühl zu halten, so, ne?
Ja.
Und dann ist er natürlich da auf Rampage, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, der macht sich dann auf die Suche. Also die Tochter, die missbraucht wurde, und der Sohn, der mich im Original, im Remake so ein bisschen auch lustig. Im Original ist es so ein sportlicher Ohio State-Typ, der da irgendwelche Flickflacks macht durch die Wüste und sowas, ne? Und im Remake ist es halt so das krasse Gegenteil, so ein Pothead, Nu Metalhead, hat mich tatsächlich ein bisschen an mich selber erinnert, 2006, da bin ich genauso rumgelaufen, habe genau dieselbe Mucke gehört, so, ganz lustig. Und die beiden überleben dann halt den Angriff, ja, und dann ist natürlich der Familienzusammenhalt da und die beiden bleiben zurück und quasi sichern quasi den Camper ab und wissen sich dann auch zu Wehr zu setzen gegen die Angreifer, wo es auch noch einen Unterschied gibt. Und der Demokrat macht sich dann mit Beast, mit einer der zwei Schäferhunde, die wir ja überhaupt noch nicht erwähnt haben. Ja, die haben zwei Schäferhunde im Original und im Remake. Beauty and Beast, ne, ist auch wieder so Beauty and Beast, ne?
Ja.
So, wer ist hier Beauty and Beast an der Stelle, ne?
Ja, genau.
Und Beauty wird dann halt umgebracht, relativ zu Beginn. Und Beast ist dann halt der männliche Schäferhund quasi und übt dann Rache und wird dann halt auch mitgenommen von den Demokraten und hilft ihnen auch in entscheidenden Momenten. Und geiler Hund, geiles Tier. Der Demokrat macht sich dann halt auf den Weg, um halt seine Tochter zurückzubekommen, während die anderen beiden halt sich verbarrikadieren und gucken, okay, wie können wir uns jetzt zur Wehr setzen? Ja. Ja, und dann hast du halt diese beiden Storystränge. Danach richtet sich der Film ziemlich schnell auf die Zielgerade zu.
Ja, da wollte ich jetzt auch sagen, so zum Ende hin, ne, welches Ende findest du jetzt besser, ne? Weil ich finde ja, um das schon mal so vorwegzunehmen, sage ich gleich mal, was ich so sehe, also ich finde halt in einem Remake ist es ein bisschen mehr Hollywood, Ja. Wobei ich halt schon sagen musste, alte Wes Craven, da finde ich das Original schon besser, weil das erinnert mich mehr so an so einen Exploitation-Movie, wo dann wirklich noch das Zerstören der Bande anders zelebriert wird. Ein bisschen kreativer, muss ich sagen.
Du, auf jeden Fall. Also, ich finde das Original, was das angeht, auch besser, weil du hast ja, du hast auch diese Szenen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel diese Szene nimmst, wo dann die Familie zurückkommt im Original, da ist es dann halt so sehr platt, so keine Musik, sehr, sehr straightforward und los geht's und wir müssen uns jetzt verteidigen. Und im Original hast du dann halt diese Musik, ne, und diese krassen Kameraeinstellungen, wie sie die alle zusammen zeigen, perfekt inszeniert mit der Sonne im Hintergrund und so. Und auch am Ende, das Ende finde ich, im Original finde ich es auch viel, viel geiler. Weil am Ende hast du im Original quasi nur die Szene, wie er quasi es schafft, sein Baby zu retten und alle zu töten, ne, und dann ist so Freeze, sein Gesicht, wie es da so aggressiv geladen und gewaltverherrlichender Ausblick, weil er jetzt diesen Typen zusammengehackt hat mit seiner Machete oder mit seinem Messer und dann Freeze und dann auf einmal rot fällt über das ganze Bild und der Film ist vorbei.
Ja, genau.
Und im Remake kommt er dann wieder mit seiner Tochter und mit Beast, ja, und die beiden haben diesen anderen Typen da erfolgreich getötet, was sie ja im Original nicht geschafft haben mit der Wohnmobilfalle, ne? Aber sie haben es auch geschafft, ihn am Ende zu töten, aber halt eben anders.
Mhm.
Und dann ist dann diese Musik und Dramatik und so, ne? Und das wird halt mehr zu Ende erzählt, das Ganze. Und ich fand es immer wieder geil, dass du halt im Original hattest du halt so dieses, okay, der Film ist jetzt vorbei, bumm. Und man kann sich dann halt denken, okay, vielleicht haben sie überlebt, vielleicht war es das jetzt.
Ganz
genau. Und im Remake haben sie dann natürlich nochmal diese Einstellung mit dem, ganz am Ende, wo alles geschafft ist, nochmal diese Einstellung, wie sie da aus der Ferne mit dem Fernglas beobachtet werden und dann ist der Film vorbei, nachdem sich ein bisschen so dieses so heroische, inszenierte, hat eigentlich nur noch so der Linkin Park Soundtrack gefehlt, weißt du,
was ich meine? Ja, genau das meine ich nämlich, ist sehr inszeniert, wie sie denn da an der Klippe da stehen und dann hat er das Baby und dann kommt der nochmal zurück und dann, sehr dramatisch. Und der andere ist halt so dirty, grimy, dieses Exploitation, Leute auch so schocken und vor allem auch mit dem Ende so ein bisschen den Zuschauer auch mit so einem unwohlen Gefühl zu hinterlassen nach dem Motto, es ist noch nicht vorbei. Ja,
ja, ja.
Die sind
ja,
immer noch da draußen, diese Kannibalen. Also passt auf, wenn man irgendwo lang fährt. Das hatte so auch mal so dieses Gefühl, dass du dem Zuschauer wirklich nicht so mit so einem Lächeln und so ein, ach, puh, happy end. Sondern es ist out there. Ja,
aber das Gefühl hatte ich aber beim Original auch, sage ich dir ganz ehrlich, it's out there. So, ich hatte beim Original das Gefühl, ich hatte das Gefühl, so it's not over yet.
Genau, das meine ich ja genau. Also die ganze
so die Gefahr ist noch nicht gebannt so. Ne?
Bei dem anderen, wie du es gerade gesagt hast, hat jetzt nur noch gefehlt, dass dann jetzt noch so mal so eine Metal-Mucke kommt und dann alles wieder cool und jetzt können wir alle nach Hause. So. Man ist mit unterschiedlichen Gefühlen aus dem Film rausgegangen. Und da gebe ich auf jeden Fall dem Original definitiv einen Plus, weil ich sowas halt dann doch schon mehr feier, wenn es eben dann nicht so unbedingt auf so ein Happy End hinausläuft.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Also auch alleine wie bei
The Hills. Beim Remake ist ja auch kein Happy End am Ende, ne? Aber halt anders. Das wird einem so.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Ne? Das wird einem nicht so auf dem Silbertablett präsentiert. Ne? Man muss so ein bisschen.
Genau.
Ne, natürlich ist auch viel geschuldet zu den Möglichkeiten und Budget. Und wenn jetzt noch eine Szene drehst, dann.
Ohne Frage. Ne,
aber es ist ja, aber daraus sind ja dann auch die besten Filme entstanden. Das klassische Beispiel ist, ist der weiße Hai, weil die scheiß Attrappe einfach nicht funktioniert hat im Salzwasser. Ne? Mussten sie halt ganz viele Szenen rausschneiden vom weißen Hai. Und dadurch kam es dieses bedrohliche mit der POV-Position, ne? Oder mit Halloween. Halloween ist ja auch wirklich im Schnitt entstanden. John Carpenter hatte ja vor, diesen Film ganz anders zu erzählen, aber im Schnitt ist der Editor erst auf ihn zugekommen und hat gesagt, so, ey, guck mal, was würdest du denn machen, wenn ich den so als nur the Shape darstelle, so der Creeper, sowas,
ne? Ja.
Also oft ist es gar nicht so verkehrt, ne?
Nee, es ist auch oft manchmal, dass Limitations überhaupt dafür sorgen, dass Kreativität einen Rahmen bekommt, der auch Spaß macht, dann zuzugucken. Ja, also man muss ja auch manchmal,
Also ich merke das manchmal, ich mache ja auch ganz gerne zu Hause Musik und mache Beats und ich kann mir, wenn ich mir jetzt zu viel Raum lasse, ich kann nicht in Melodien und weiß ich nicht, Details so krass eintauchen und nie wieder auftauchen, ja, aber ich muss ein bisschen Rahmen geben, dass ich weiß, dass ich da am Ende auch irgendwas habe, was fertig ist. Und deswegen Limitations sind irgendwo auch gut. Das sind auch wichtig. Aber ich fand auch am Ende halt nochmal jetzt die Szene auch von, ich glaube, das war der mit der Schlitz in der Nase, das ist, glaube ich, Jupiter, ne? Wenn es mich nicht täuscht.
Ja.
Genau. Ja. Der wird ja dann, ne, mit, das ist so MacGyver-mäßig so ein bisschen aber auch, ne? Wie sie dann in den Van gehen und dann nochmal dieses Auto mit dem, mit den Schleifriemen und dann hat man da irgendwie so eine Falle gebaut, dass man dann da, dann, und jetzt! Und dann drückt er Gase und dann ziehen sie ihn quasi an den Beinen irgendwie durch diese Wüste so halb, ne? Und auch, aber das Gleiche haben sie auch mit der Explosion des Caravans, des Wohnwagens, haben, ist ja sowohl als auch, ne, in beiden Filmen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Nur mit dem Unterschied, dass sie es im Original nicht schaffen, ihn damit zu töten, aber im Remake es schaffen, ihn damit zu töten. Ja, ja. Und das finde ich auch ein bisschen, das mag ich dann auch so an den Filmen, wenn dann halt so dieser harte Überlebensinstinkt einsetzt und man sich dann so zur Wehr setzt, anstatt das einfach mit sich machen zu lassen. Weil wenn du überlegst, den klassischen Slasher, den wir gucken, so, oder Horrorfilm, da überlebt am Ende vielleicht so eine Person, wenn man sich in so einer abgelegenen Location befindet, ne, wie jetzt hier oder Wrong Turn. Aber hier haben tatsächlich am Ende eigentlich vier Leute überlebt. Der Demokrat und die beiden Geschwister und das Baby und Beast. Also eigentlich fünf.
Stimmt.
Ja. Ne, eigentlich fünf Leute haben eigentlich überlebt, in beiden Teilen, ne, auf ihre eigene Art und Weise sowas. Ne. Im Remake kommt er natürlich komplett zerstört zurück, weil er hat ja gerade sein Blut durchtränkt, seinen Lebenskampf gehabt mit irgendwelchen riesigen Mutanten da und hast nicht gesehen.
Der,
ne?
Der Held, er ist kein, wir hatten ja darüber gesprochen, er ist kein Final Girl, aber er ist der Final Demokrat, ne? Der ja eigentlich eher so ein Pazifist ist und dann aber wirklich der Thug ist, der wirklich alle Alter gebutschert hat, ja, aber aus guten Gründen, ne? Ich glaube, jeder würde, wenn er eben gerade seine Familie so verloren hat, ich glaube, dann hast du auch keine Skrupel mehr, dass du, und da ist halt wirklich die Frage, wird man denn auch zu dem, was man ja vorher, vor dem man Angst hatte oder was man vorher abgelehnt hat, ich glaube, dass wenn die Umstände da sind, kann jeder Mensch zu einem Monster, siehst du ja auch im Krieg werden, wenn ja.
Es ist halt, wenn es ums Überleben geht, dann wirst du von deinen Instinkten gelenkt, die natürlich am Ende, wozu gibt es Instinkte? Wie lernen wilde Tiere es zu überleben? Durch Instinkte, weißt du? Nicht, weil die ein Schulbuch bekommen und es denen beigebracht wird, weißt du? Es geht hier um Instinkte, die das Überleben retten. Und genauso ist es bei Menschen auch. Klar, wir gehen in die Schule, wir haben eine Ausbildung, ne, wir können kommunizieren, denken, wir sind die Schlauesten auf der Welt. Ne?
Ganz
genau. Aber genau dieses Denken wird uns halt zum Nachteil, zum Verhängnis, genau. Und am Ende, wenn es uns überlegen geht, werden alle nur auf Instinkte reden. Das siehst du ja auch im Irakkrieg und in den Vietnamkrieg. Ne? Du hast ja natürlich zwei Kriege gehabt. Ne? Du gehst hin als, oh, ich bin der gute, brave Soldat, der hier für eine Demokratie, für die Freiheit kämpfen möchte. Aber am Ende, wenn du dann da bist, dann läuft es alles ganz anders. Ich meine, wozu gibt es denn hier diese ganzen Regeln und Rules of Engagement, um keine Kriegsverbrechen zu begehen. Aber am Ende wird immer Kriegsverbrechen begangen. Ne? Egal was, weil in dem Moment, wenn es darum geht, okay, what the fuck mache ich hier eigentlich? Ne? Also das ist das schon so.
Das ist es ja, dass wir immer denken, dass wir so zivilisiert sind, weil wir uns irgendwelche Regeln und Sachen, auf die wir uns geeinigt haben. Aber wenn die Umstände immer schlimmer werden und es, ja, man halt auf die Urinstinkte wieder, dann greift man auch wieder zurück, automatisch, weil du willst einfach nur überleben und da machen Menschen, sind Menschen einfach wirklich bereit, der eine mehr, der andere weniger, eben auch.
Und dass sich das hier, voll, und dass sich das hier über Jahrtausende und Jahrhunderte dieses Muster wiederholt, das sieht man an der ursprünglichen Inspirationsgeschichte des Sonny Bean Clans auf dem 15. Jahrhundert in Schottland.
Ja, genau.
Ne? Ja. Ne? Also da haben wir es. Willst du noch was zum, wollen wir über noch irgendwas sprechen beim Film? Fällt dir noch was ein oder wollen wir ins abschließende Ranking gehen?
Nur ganz kurz, wie sieht's eigentlich aus mit den Fortsetzungen? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. In Deutschland war der Film ja relativ schnell auch wieder indiziert. Also erst kam der Cut, dann indiziert. Ich glaube erst 2008 oder so oder 2006 kam der dann wirklich in einem Mediabook, dass wir das, was ich ja auch habe und du auch, von Turbine wieder mal. Schönes, mit einem richtig geilen Cover. Und dann gab es ja im Todestal der Wölfe 1984. Wie gut kennst du den? Kennst du den überhaupt?
Ja, kenne ich. Den habe ich auch oben bei mir. Also den habe ich in einer ganz alten Hardbox auf DVD. Ist so der inoffizielle zweite Teil.
Ja. Wirklich.
Das war dann, ein bisschen deutlicher wurde es dann, als dann The Hills Have Eyes 2006 rausgekommen ist. Ne, das war dann so, da wurde es ein bisschen deutlicher im Jahr 2007. Von Martin Weiss, aber das Drehbuch wurde unter anderem auch von Wes Craven wieder geschrieben. Das handelte dann darum, dass dann eine Marineinfanterie dort reingegangen ist, also in die, also ne, wo das es halt alles stattfindet.
Genau.
Und dann werden sie alle gekillt. Da wird halt auch viel mehr auf Gewalt und Kills, also ich glaube, es sterben so viele Leute, ich glaube so 20 Leute oder sowas in diesem Film.
War okay.
Grindhouse-Kino. Ja, genau. Todesteil der Wölfe gesehen, Hills Have Eyes 2 gesehen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, beides. Ne? Der Hills Have Eyes 2, der ist allerdings richtig schwach in Erinnerung. Ich weiß, da ist irgendwas auch noch mit Militär und so. Ne? Director Martin Weiss, hast du gerade gesagt. Muss ich mir nochmal geben, dass ich da mir eine Meinung zu bilden kann.
Aber ist okay, kann man sich angucken. Es ist it's a fun watch nebenbei, aber nichts, was der, wo du jetzt sagst, okay, jetzt muss ich mir da ein Filmplakat ins Schlafzimmer hängen.
Das sowieso nicht. Hat meine Frau was gegen. ansonsten kann man sich das nicht erkennen. Gibt es nicht sogar einen dritten?
Es gibt auch einen dritten. Es gibt auch irgendwas dritten, aber der hat dann im entferntesten Sinne nur was damit zu tun.
Ja.
Den habe ich mal, da war ich mal ganz scharf drauf, den wollte ich unbedingt mal irgendwie für meine Sammlung gewinnen. Aber eigentlich gibt es The Hills Have Eyes 1, 2 im Todesteil der Wölfe. Ja. Das ist so, deswegen habe ich gesagt, so inoffiziell der zweite, vielleicht sogar der dritte Teil der Reihe.
Ja.
Der sich vielleicht auch so nach The Hills Have Eyes 2 aus dem Jahr 2007
ansieht. Jetzt rein chronologisch so auch.
Und genau, aber halt aus dem Jahr 1984 kommt.
Mhm. Ja,
also,
so kann man es
sehen. Ja, genau, und das ist halt so, deswegen so, aber er wird halt, deswegen inoffizieller Teil hat auch nie wirklich so Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ne?
Mhm. Stimmt, schon eher ein sehr schwacher Fantäter von Wes Craven, würde ich mal jetzt einfach mal so sagen. Ja,
es geht halt um so eine Gruppe von Bikern, ne, die dann halt im dort strandet, ja, und dann irgendwie.
Ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur noch erinnern, es war eine ganze Gruppe irgendwie von für mich immer so Teenagern. So, die sind alle relativ jung und es ist mehr Material da zum Killen.
Ja, ja.
Aber ja.
Ja.
So viel
da. Aber derselbe Cast ist wieder fast am Start wie im Original.
Genau,
Michael also hier von
auf jeden Fall.
Ja. Nee, ja. Michael Berryman tatsächlich nicht. Die kommen eher so in Archivaufnahmen vor. Weißt du, so wie Jupiter und sowas, ne? Okay. Ja. Ich erinnere mich gerade.
Also zumindest ist
er
auch aufgelistet im Cast,
Michael Berryman. Ja.
Aber kann sein, dass das wirklich aus dem Archiv ist, wie du es gerade gesagt hast, stimmt. Weil er ist ja auch auf dem Cover.
Ja, klar. Mit seiner Fresse machst du Werbung, ey.
Ne? Deswegen, ne? So lockst du die Leute auch wieder rein, ne? Ja, wollen wir rein ins Ranking, wa?
Let's rank this shit. Okay, dann würde ich sagen, ich habe jetzt meine Liste mal bereit. Und dann können wir auch gleich mal anfangen hier mit dem Ranking. Bodycount. Da hast du, also der Punkt geht ans Remake, weil im Original hast du 6 Kills und im Remake hast du 10 Kills. Alleine 3 durch die Wissenschaftler am Anfang.
Naja, stimmt.
Weißt du? Das ist dann quasi eine Kategorie, die können wir nicht beeinflussen. Aber was, oder beziehungsweise da können wir keine Meinung zu äußern oder das bestimmen. Aber wenn es jetzt um Härtegrad, Schrägstrich, Brutalität geht, wo liegt da bei dir, welchen Punkt vergibst du ans Original oder ans Remake?
Ja, da muss ich halt Aya sein Remake auf jeden Fall den Punkt geben, weil, ja, offensichtlich. Also jeder, der beide Filme gesehen hat, also ich glaube, oder siehst du das anders?
Nee, safe nicht, also. Genau. Meine, ne? Also guck mal, so, wenn man zum Beispiel, Maniac aus dem Jahr 1980 sich anguckt.
Ja, stimmt, da war es.
Nur 3 Jahre später, der war halt ultra brutal. Mhm, ne, ultra brutal, ja, also der ist ja fast schon ans, also das Remake war auch sehr brutal, aber da wäre es mir, da ist es mir schwerer gefallen, mich zu entscheiden.
Ja, genau, das kann mich auch noch erinnern, also man kann natürlich immer sagen, oh, die Effekte sind im Remake besser, aber das ist ja auch offensichtlich, weil es ja meistens immer mit mehr Budget und mit neuere Technik rangegangen ist, aber da war es wirklich nicht so einfach zu sagen, wie das jetzt inflationsbeglichen quasi zu bewerten ist, beide Filme. Aber hier ist ganz klar.
Ganz klar.
Ist die Brutalität hier.
Ganz genau, ganz klar. Was sagst du zum Soundtrack? Original oder Remake?
Ja, der Original finde ich so zurückhaltender. Ja? Mhm. Und der Remake bietet mir eine Diversität an verschiedenen, immer je nachdem, was gerade ist, bei Action-Szenen so. Ich bin kein großer Fan von diesen großen Percussion Percussion-Sound, deswegen sag ich jetzt einfach mal Original.
Ja, nee, da bin ich bei dir. Das Remake war mir dann noch ein bisschen zu Hollywood, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was ich cool fand, ist, dass natürlich dann durch dieses das hat sich dann natürlich über dieser Soundeffekt hat sich dann halt über den ganzen Film gezogen und wurde dann immer halt, wenn es jetzt halt hart und brutal wurde, wurde halt dieser Effekt eingesetzt. Das fand ich ganz cool, aber dann fand ich das subtil gehaltene aus dem Original dann doch irgendwie geiler, passender, hat mehr zur gesamten Atmosphäre gepasst und so. Deswegen geht mein Punkt da auch an das Original. Okay. Wenn es jetzt um Hauptdarsteller geht, ja, sagen wir mal Hauptdarsteller, gut, es gibt hier natürlich einige Hauptdarsteller quasi, da gibt es einerseits Jupiter, Pluto, Mars, ne, dann gibt es natürlich hier Big Bob, den Demokraten etc., also würde ich jetzt mal vorschlagen, generalisieren wir das mal alles so ein bisschen, welcher Cast hat dir besser gefallen, Original oder Remake?
Es ist echt schwierig, muss ich jetzt sagen, weil das sind halt einfach so eine Familie, eine gut situierte Familie so aus den 70ern, ja, und das andere ist jetzt so dieser 90s Vibe. Ich würde sagen, die Besetzung, der Cast, ich nehme den Cast vom OG, alleine wegen Michael Berryman. Einfach deswegen gebe ich jetzt meins an dem Original.
Ja, ist echt schwierig, ne? Also, es ist sehr schwierig, weil natürlich muss man das auch immer zu der gegebenen Zeit betrachten. Also, ich kann mich nur an ein Interview mit Wes Craven erinnern. Guck mal, heute diese Schauspieler aus dem Original, guck mal, da gibt es so viele Schauspielagenturen und du hast halt ein Budget von 15 Millionen, wo du halt sagen kannst, okay, klar, ich kaufe dich jetzt für einen Monat ein und du kriegst dafür $300.000 oder $500.000. Natürlich sagt jemand dann ja, vor allem wenn er jetzt irgendwie keinen krassen Namen hat oder sowas. Man ist froh, bei einer größeren Produktion dabei zu sein. Ne? Also diese Voraussetzungen sind ganz andere. Und deswegen waren die Schauspieler auch gut im Remake. Ne? Aber im Original habe ich ein Interview gesehen, wo die alle, also die Camper-Familie quasi, die sollten, also es gab zwei Kriterien, die sie erfüllen mussten. Sportlichkeit und Authentizität, Authenticity bezüglich Emotionen weinen. Also meinte Wes Craven, okay, jetzt fang mal an zu sprinten. Ne? So sprinte mal von A nach B. Wie schnell bist du, wie flexibel bist du? Weil dieses Terrain, wo die da gedreht haben, das war natürlich auch sehr, sehr schwierig. Das war das eine Kriterium. Ja. Und das zweite Kriterium war, und jetzt wein mal bitte für mich. Und dann mussten die weinen. Ja. Und danach hat er entschieden, wer dann eingestellt wird oder wer dann geheiert wird für das Original, also für den Dreh von The Hills of Ice 1977. Und ich denke mal, das hat man auch gemerkt, ja, hier und da, vielleicht auch nicht so perfekt und sowas, aber für das, was es war, was so Expressions angeht, was, wie gesagt, Authenticity angeht, ich habe es gefühlt, ich habe es gefeiert und deswegen geht hier mein Punkt auch ans Original, weil es einfach für mich authentischer war.
Stimmt, ja. Authentischer, ne? Und die Kannibalen, also Jupiter, Pluto und Mars, ja. Die waren alle verdammt creepy. Die haben das, also ich find die besser, auch besonders diesen, den Daddy da, diesen Jupiter, James Whitworth, auch richtig geil gemacht. So. Hat mich schon ein bisschen erinnert an The Ugly von The Good, The Bad, The Ugly. So ein bisschen.
Voll. Nächste Kategorie und letzte Kategorie. Vibe-Check, Atmosphäre, Original oder Remake?
Ja, der Vibe-Check. Ja, der Vibe, den muss ich jetzt auch dem OG wieder widmen, weil der Vibe durch diese bisschen Hollywood-Musik, dieses Scoring und dieses, war das manchmal so ein bisschen zu inszeniert und zu Hollywood? Ja, auch wenn Aya trotzdem eine geile Arbeit abgeliefert hat, ja. Nicht durch den Dreck ziehen, aber da hat dieses Dreckige auch so ein bisschen dieses Guerilla-Film aus dem, was man hat, das Beste machen, ja. Deswegen muss ich dem OG den hier auch die Krone aufsetzen.
Ja, ich verstehe es so 100%. Was du meinst, und mir fällt es echt schwer, ja, weil die Szene, die ich in beiden Teilen mit am krassesten fand, war einfach diese Überfallszene auf den Camper.
Ja.
Und dadurch, dass du halt mit viel besser mit der Kamera gearbeitet hast im Remake und die Darsteller halt auch die Emotionen, dadurch halt auch mehr Raum für Emotionen gehabt haben, diese auszuspielen, hat mich diese für mich krasseste Szene in Verbindung mit Big Bob, wie er da bei lebendem Leibe verbrannt wurde, hat für mich im Remake mehr gehittet.
Ja.
Weißt du, also ich fand die krasser. Ich saß da, hab mir das so angeguckt und als es dann vorbei war, dachte ich mir so, damn. Obwohl es halt übertrieben Fiction ist, so, ne, klar. Aber ich dachte mir so, damn, weißt du, this is fucked up, man. Ja. Ich habe so ein härteres gesehen, natürlich, ne, aber es war einfach in dem Moment, ist schon krass. Also jeder, der sagt, ist nicht krass, die Szene, ne? Es sollte mal zum Doc gehen.
Ja, Vibe. Sorry, wenn ich gerade da mal so einhake, aber Vibe, also die Kategorie jetzt, Vibe ist halt auch wirklich extrem subjektiv.
Ja,
Vibe, es ist halt, ich liebe dieses Grindhouse-Kino-Style aus den 70er Jahren und dadurch ist für mich so, das Original sticht da vor. Und das andere ist halt eben eine 90er Jahre.
2000er.
Achso, stimmt, 2000er. 2006 war es, ne?
Genau.
Also, ja. Aber so, ja, aber durch dieses New Metal hat es so ein bisschen, es war ja in den 90ern schon, ne? So New Metal.
Ja.
Genau. Wie auch immer, dadurch habe ich
eine
Tendenz zu dem OG, aber ich verstehe dich. Ich verstehe, was du
sagst. Ja, also, und von daher ist es für mich echt schwer zu sagen. Also, ich würde am liebsten, und auf der anderen Seite hast du halt im OG halt auch diesen gritty Grindhouse-Vibe. Du hattest wenig Mittel. Dadurch, dass du nicht alles so krass perfekt beleuchten konntest, sah das dann halt auch echt düster und eckig aus und so, ne? Was ich im OG geiler fand, ist, dass die halt in so einer Höhle gelebt haben, ne? Wie so Neandertaler.
Genau.
Ja. Im Remake war es dann halt dieses Nuketown, wo die da alle wahrscheinlich gelebt haben. So, also es ist für mich echt schwierig.
Ja,
ist für mich schwierig. Ist für mich echt schwierig zu sagen. So, also
in Nuketown, was du meintest, diese Geistesstadt und so, ne, das finde ich ehrlich gesagt, wo du es gerade nochmal jetzt sagst, das ist schon plus wieder. Da muss ich sagen, ist das Remake schon, das finde ich echt stark, diese
Gott. Und deswegen,
so, ja, schwierig, ey, wirklich.
Und deswegen ist es halt wirklich, deswegen würde ich wirklich beiden gerne einen Punkt geben.
Wir waren ja bei vielen einig. Also wenn du.
Digi, Alter, lass mich doch mal ganz kurz ausreden, Bro. Aber dadurch, dass das OG halt dadurch, dass du dem OG den Punkt gegeben hast. Und ist mir wirklich echt, ich habe sogar schon fast Tendenz, dem OG meinen Punkt zu geben. Ja, aber dadurch, dass du gesagt hast, Remake und da wir es hier ein bisschen spannender machen wollen mit der Punktevergabe, werde ich jetzt einfach mal, weil der ist auch, ja, und mit dem Soundtrack und so, du hast schon recht, ist ein bisschen cheesy und sowas, aber er macht auch vieles richtig, meiner Meinung nach. Und deswegen, obwohl es mir wirklich echt schwerfällt und ich am liebsten beiden Punkten, beiden Kategorien, also OG und Remake, einen Punkt geben würde, gebe ich jetzt aber trotzdem dem Remake meinen Punkt.
Boah, das hat jetzt aber das war ein richtiger Prozess gerade
bei mir. Digga, ich sage richtiger, ich habe mir davor nämlich keine Gedanken drum gemacht. So, ne? Das war jetzt quasi, ja, ne? Also,
das geht mir ja genauso. Ich will ja auch nicht so viel Gedanken drum machen, damit ich dann hier wirklich mal auch aus meinen Emotionen heraus, so aus dem Bauch, genau das Richtige entscheide. Nicht zu verkopft. Ne?
Und deswegen, wir sind ja auch authentisch, ne? Wir wollen ja auch authentisch bleiben und von daher. Ja. Okay, cool, haben wir das. Okay, wir haben ja den Ehrenpunkt quasi, ne? Der ist ja quasi schon vorab gegeben für das OG, ja. Mhm. Aber natürlich hat das Remake auch die Chance aufzuholen mit einem Punkt, in dem wir sagen, ist es ein ehrwürdiges Remake, ja oder nein? Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall.
Also, Überraschung, Alter. Ja.
Ja, wir haben jetzt, jetzt so viel darüber geredet. Ich glaube, es wäre jetzt sehr weird, wenn ich sagen würde, nee, voller Schrott.
Total, Alter, total, ja. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also ich sage auch ganz klar, das Remake kriegt von uns einen Punkt, für sehr ehrwürdig zu sein. Und damit würde ich jetzt mal einfach die Punkte zusammenzählen. Also wir haben hier Bodycount geht an das Remake, ein Punkt. Härtegrad, Remake von uns beiden haben wir einen Punkt gegeben, also zwei Punkte. Mhm. Also haben wir jetzt schon drei fürs Remake. Soundtrack sind wir beide bei dem OG. Also haben wir hier zwei. Mhm. Steht jetzt 2-3 quasi fürs Remake. Hauptdarsteller, ja, haben wir wieder zwei Punkte für das Original von uns beiden. Also haben wir es jetzt 4-3 fürs Original, drei Punkte für das Remake. Vibe-Check, da hatten wir jetzt gerade eine kleine Diskussion drüber. Da hast du einen Punkt fürs Original gegeben, ich habe einen Punkt fürs Remake gegeben, also haben wir jetzt einen Stand von 5-4. Ist das Remake ehrwürdig? Da haben wir beide gesagt, ja, das ist es auf jeden Fall. Also geht der Punkt auf jeden Fall ans Remake. Wir haben es 5-5. Und dadurch, dass wir jetzt noch quasi den Nostalgie, den Ehrenmann Punkt vergeben für das Original für Wes Craven, ist er natürlich schon davor. Also haben wir am Ende ein 6-5 für das Original. Ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Wie gesagt, das wäre vielleicht noch ein bisschen deutlicher gewesen, hätte ich jetzt noch meinen Vibe-Check-Punkt an das Original gegeben, dann hätten wir ein 6-4 gehabt, aber es ist mir wirklich so fucking schwer gefallen, weil beide wirklich geil waren. Hat man
gar nicht gemerkt irgendwie.
Ne? Weil beide so geil waren. Und dazu muss ich sagen, was jetzt auch für mich ein bisschen so den Remake, den Vibe-Check fürs Remake angeht, dadurch, dass Wes Craven und Alexandre Aja so eng miteinander zusammengearbeitet haben, ne, und die quasi auch das, du hast es richtig gesagt vorhin, so ein bisschen ausgebaut haben oder sich ergänzt haben, was Craven vielleicht gerne noch damals 77 gezeigt hätte. Dadurch, denke ich mal, passt es schon. Also, wir haben 6-5. Passt das für dich, das Ergebnis? Oder hättest du jetzt eine Klatsche erwartet fürs Remake?
Nee. Also, ich wusste, dass es eng werden wird, weil wir vorher auch drüber gesprochen haben, dass wir gerne diese beiden Filme besprechen wollen. Hm. Und wir schon wussten, dass wir beide Teile, also beide Filme gut finden. Und jetzt nach dem Revisit, denke ich mal, ist das eine ganz faire Punktevergabe so.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, also beide Filme sind wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Original wirklich genossen. Das Remake war eher so ein bisschen, ja, kann man sagen, so, ja, nicht schockierend, ne? Aber ist halt sehr modern, ne? Beliebt bei Gore-Fans und, Digga, ja. Alter, der 77er, der hat einfach so einen unterschwelligen, nagenden Faktor, der ihn einfach zum Kultstatus verholfen hat, ne?
Klar, naja, aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt, deswegen musste ich das unbedingt nochmal recherchieren, diese KNB, EFX, also die Firma, die ganzen Special Effects macht.
Ja,
man muss sich einfach mal googeln, mal reinziehen, was die alles gemacht haben, für was die alles verantwortlich sind. Das hört nicht auf. Das sind, also wenn ihr jetzt die Effekten miteinander vergleicht, dann kann eigentlich nur das Remake gewinnen, weil. Das
war ja auch nichts im Original, ne?
Ja. Das meine ich ja, ne? Mit dem, was man hatte. Aber ja, in dem Sinne,
sehr geil.
Ein guter Vergleich.
Du, hat viel Spaß gemacht. Ich feiere dieses Format. Ja, ich freue mich schon auf unsere 20. Folge. Also Leute, wie gesagt, das war jetzt Folge 15. Jede fünfte Folge kommt ein Original versus Remake. Also ist es in 5 Folgen wieder zu weit. Ihr hört von uns wieder in 2 Wochen.
So sieht's aus.
Zu unserer Folge Nummer 16. Vielen Dank fürs Zuhören. Serkan, eine Ehre und eine Freude, wie immer.
Wie immer. Und ja, wie gesagt, danke immer fürs Reinhören, für Tipps, die man gibt, wenn ihr uns irgendwie schreibt oder denkt dran, horror.hz, auch wenn wir nicht so immer die aktivsten momentan sind, was das Insta-Game angeht, aber wir antworten definitiv. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.